Der Krieg im Gazastreifen, Angriffe des israelischen Militärs auf das gesamte Gebiet. Wir hören von unseren Korrespondenten, wie schwierig es in der Realität für die Menschen dort ist, sich in Sicherheit zu bringen, weil viele eben kaum Zugang haben zum Internet, zu Kommunikation überhaupt. Und dann nützen auch die Sicherheitszonen nichts, wenn man eben nichts von denen weiß. Darauf verweist das israelische Militär ja, wenn es um den Schutz der Zivilisten im Gazastreifen geht. Und bei dem Ganzen darf man auch nicht vergessen, dass es die Terrororganisation Hamas ist, die offenbar ihre Waffenlager und Kommandozentralen bewusst in Wohngebiete unter Schulen und Krankenhäuser legt. Was kann Deutschland tun und vor allem, wo führt das am Ende alles hin? Wie kann eine Perspektive aussehen? Das möchte ich mit Jürgen Trittin besprechen, Außenpolitiker der Grünen Bundestagsfraktion, der auch selbst vor wenigen Wochen gerade in Israel war. Guten Morgen, Herr Trittin.
Guten Morgen, Frau Naht.
Der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, James Elder, der war gerade im Gazastreifen, hat die Lage da als Horror bezeichnet. Wie laut sollte da Deutschlands Forderung an Israel sein, die Zivilisten besser zu schützen?
Ich glaube, das geht nicht um Lautstärke, sondern es geht darum, dass wir auf Israel mit den geeigneten Mitteln einwirken. Die humanitäre Hilfe, die wir ja deutlich aufgestockt haben für Gaza, dann auch in das Land reinzulassen. Und wenn ich höre, dass vorgestern statt 500 nur 50 Lastwagen die Grenze passieren konnten, dann ist man in einem Bereich, wo eine Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, mit Wasser und mit Medikamenten plus Treibstoff nicht gesichert ist. Und
was wären die geeigneten Mittel, von denen Sie da sprechen?
Ich glaube, dass es wir und so agiert auch das Außenministerium, die Außenministerin Israel immer wieder darauf hinweist, dass die Frage, ob es tatsächlich zu einer angemessenen Schutz der Zivilbevölkerung, einer Versorgung der Vertriebenen im Gaza kommt, auch für Israels Sicherheit entscheidend ist. Denn die Frage, ob am Ende des Tages der politische Druck beispielsweise in den USA so hoch wird, dass die Unterstützung für Israel wegfällt, das ist eine entscheidende Frage. Und insofern ist es in Israels eigenem Interesse, hier ihr Recht auf Selbstverteidigung so auszuüben, dass es eben unter Minderung von zivilen Opfern geschieht.
Die Frage ist ja, wie viel Einfluss Deutschland da eigentlich überhaupt geltend machen kann bei den Israelis, wenn ja auch die US-amerikanischen Mahnungen gefühlt so ein bisschen verhallen. Da.
Ich habe bisher das Gefühl, dass wir nicht so ganz hilflos gewesen sind, wie es ist uns gelungen, über 400 Deutsche aus dem Gazastreifen hinausbekommen. Es war im Wesentlichen auch deutsches Intervenieren, das dazu geführt hat, dass die anfängliche Totalblockade ein Stück aufgehoben wurde, dass es mehr Zugang an humanitärer Hilfe gibt. Und insofern glaube ich, es ist weniger eine Frage der Lautstärke als der kontinuierlichen Einfordern von genau diesen Bedingungen.
Jetzt sprechen wir viel von Forderungen an Israel. Stellt hier auch eigentlich jemand an die Hamas, dass sie die Zivilisten besser schützen sollte?
Ja, aber erfahrungsgemäß wissen wir, dass das zum Kriegskonzept der Hamas gehört, die eigene Bevölkerung leiden zu lassen, um auf diese Weise einen politischen Druck zu erzeugen, die militärische Überlegenheit, die Israel gegenüber der Hamas hat, nicht an den Boden durchzubringen. Das ist Konzept der Hamas. Die Hamas möchte die palästinensische Zivilbevölkerung leiden lassen.
Und dann ist ja die Frage, wie denn eigentlich eine Perspektive aussehen kann für die Region. Der Schriftsteller Navid Kermani hat das am Sonntagabend in der letzten Anne-Will-Sendung ganz schön formuliert. Er hat gesagt, dass nämlich die Logik dieses Entweder-Oder, wir oder die anderen, dass die vor Ort nicht aufzulösen ist, aber eben Deutschland und auch andere ja von außen den Schmerz beider Seiten sehen können. Und dass man sich also aus dieser Distanz dann auch auf eine Suche nach einer Art Frieden machen kann. Welche Rolle kann Deutschland bei dieser Suche spielen?
Nun, in Israel leben fast 10 Millionen Menschen, davon sind 20% arabische Israelis. In den palästinensischen Gebieten leben etwas über 5 bis 6 Millionen Menschen. Alle diese Menschen werden auch künftig dort wohnen bleiben. Das ist die erste Grundvoraussetzung, der sich beide Seiten zu stellen haben. Zweitens, dafür gibt es nur eine Lösung und eine nachhaltige Sicherheit für Israel, eine Zukunft für die Palästinenserinnen und Palästinenser kann es nur geben, in einer zwischen Palästinensern und Israel verhandelten politischen Vereinbarung. Das ist das, was auf der einen Seite die Hamas nicht will. Das ist aber auch das, was die Regierung Netanjahu und die sie unterstützenden nationalreligiösen Siedlerbewegungen die ganze Zeit bewusst und vorsätzlich ignoriert haben. Und das ist ein Stück dessen, was zum Desaster des 7. Oktober geführt hat.
Ja, aber was heißt das dann für die Zukunft? Also wie kann man sich eine längerfristige Perspektive da vorstellen? Wer wird den Küstenstreifen, wer wird den Gazastreifen regieren in 3 bis 5 Jahren?
Es geht ja nicht nur um den Küstenstreifen, es geht auch um das Westjordanland. Wir erleben das im Westjordanland. Auch da waren wir als Bundesrepublik und übrigens die Amerikaner sehr klar. Es kann nicht sein, dass die Politik der Annexion im Windschatten des Krieges im Gaza fortgesetzt und eher eskaliert wird mit heute seit dem 7. Oktober fast 200 Toten, darunter auch viele von militanten Siedlern ermordeten Palästinenserinnen und Palästinensern. Das alles sind Schritte, die dauerhaft nicht der Sicherheit Israels und auch nicht der Zukunft der Palästinenser dienen. Deswegen müssen wir darauf dringen, diese beiden Regionen auch gemeinsam zu betrachten und nicht das Spiel spielen, naja, wir annektieren die Westbank und dann gucken wir mal, ob Ägypten das Gaza verwaltet. Das sind ja Vorstellungen, die es innerhalb der israelischen Regierung durchaus gibt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.